Wie überwinde ich meine Einsamkeit? Wie überwinde ich meine Einsamkeit? Es gibt so viele Menschen, die sind einsam, haben Angst vor der Einsamkeit. Wie geht es mit uns weiter? Wie geht es mit mir weiter? Und so weiter. Die haben Angst, wenn ich mal sterbe, findet mich jemand überhaupt, wie auch immer es sein mag. Also Einsamkeit ist das große Thema. Eine Frage an die Tontechnik. Klappt alles?
Ja.
Alles ist in Ordnung. So, ich kann weitermachen. Es lohnt sich für Gott zu leben, auch wenn es zu spät ist. Und ich lese die Bibelstelle aus Matthäus Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Das ist ein langes Thema. Da ist die Rede von den Arbeitern. Der eine fängt morgens um 6 an, der andere mittags um 12, der andere fängt nachmittags um 3 und der andere kommt kurz vor Feierabend. Und alle kriegen den gleichen Lohn. Das ist nur diese Geschichte. Alle kriegen die Erlösung, das ist dieser gleiche Lohn. Alle kriegen einen Denar, wie auch immer ist, denn das ist abgemacht. So hat sich der Bauer sich abgemacht mit den Knechten und Dienern. Ich habe in Stuttgart einen Bäckermeister gehabt in meiner Gemeinde, der ging dann in Rente. Bruder Groß hieß er. Und dann fragte mich, was soll ich mit meiner Bäckerei machen. Ich will die Bäckerei aufgeben, ich habe keine Nachfolger. Was mache ich mit meiner Bäckerei? Vor allem mit dem Schild an dieser Bäckerei. Und er hat ein Schild gehabt und wir haben gebetet und den Herrn gefragt, was soll ich da draufschreiben? Denn er wollte dann in der Bäckerei eine Teestube reinmachen. Das hat er auch gemacht in der Römerstraße in Stuttgart West. Und wir haben einen ganz tollen Spruch gefunden, für ihn persönlich. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das war so die Botschaft. Und da mussten Tausende, jeden Tag mussten an seiner Bäckerei Tausende da diese Straße passieren und mit Leuchtbuchstaben hatte immer wieder das hinausposaunt. Und das war so seine Botschaft. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das ist die Botschaft, auch die ich hier heute Abend weitergeben möchte. Bekehrung, was ist das? Ich werde ein Stück weit über Bekehrung sprechen. Ich habe eines festgestellt, die meisten Leute, vor allem die meisten Christen, die sich bekehren, haben keine Ahnung, was Bekehrung ist. Die denken, Buße, ich muss was büßen oder was auch immer ist. Bekehrung ist Lebenswende. Einfach um 180 Grad sich drehen. Das ist Bekehrung. Dass ich nicht mehr das tue, was ich bisher getan habe. Dass ich mein Leben verändere. Das ist Bekehrung. Und die Frage ist, die ich an Christen stelle und diese Predigt hören jeden Tag viele, viele Menschen. Deshalb ich möchte an all die, die irgendwie Christen sind und Christen sein wollen, einfach sagen, hat sich dein Leben verändert? Wie hat sich dein Leben verändert? Was ist aus deinem Leben geworden? Es muss ein Einst und ein Jetzt geben. Ein Einst, ich war ein Sünder, sündig gelebt, dann endlich bekehrt, selig gestorben. Das ist der ganze Heilsweg. Und dann endlich dem Teufel die Rechnung verdorben. So, was ist Bekehrung? Bekehrung ist Umkehr. Petrus und Johannes der Täufer und Jesus, sie haben immer gepredigt, kehrt um. Die haben nicht gepredigt, tut Buße, wie Luther es übersetzt. Das kommt aus dem Mittelalter. Buße, ich muss nichts büßen. Für mich hat der Heiland schon alles gebüßt. Er hat die Rechnung am Kreuz bezahlt. Es ist alles vollbracht. So, sie haben zur Umkehr gerufen. Jetzt kehrt um. Lauft von Gott nicht weg, sondern lauft auf Gott zu. Buße ist katholisch, mittelalterlich oder heidnisch. So im Alten Testament, da musste der Mensch büßen. Da gab es Blutrache und so weiter, Strafvollzug. Also wenn du etwas getan hast, das Gesetz war Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, das war Blutrache, Vergeltungstheologie. Dort musste man was büßen. Aber jetzt durch Jesus Christus, sind im Zeitalter der Gnade, nicht mehr des Gesetzes. Wir müssen nicht mehr büßen. Ich muss nicht mehr büßen. Und wenn dann unsere deutsche Regierung uns anberaumt, vor allem hier in Süddeutschland war es ganz schlimm, Buß- und Bettag, da müssen, haben sie verordnet, die Menschen müssen büßen und beten. Das bezieht sich auf das, was im Holocaust passiert ist und so weiter. Aber ich habe keine biblische Grundlage, dass Christen büßen müssen. Beten sollen sie, jawohl, das ist kein Problem. Aber büßen, ich muss nicht für irgendetwas büßen, was meine Eltern eingebrockt haben oder was ich selber eingebrockt habe. Der Herr bezahlt die Rechnung und der Herr hat die Schuld bezahlt und es ist alles vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Buß und Bettag ist ein Diktat von den Freimaurern. Das haben wir den deutschen Volk da aufgebrummt. Und die Deutschen müssen büßen und büßen und büßen über alles, was da alles passiert ist. Weißt du, wir müssen nicht büßen. 70 Jahre ist es schon her, seitdem das alles passierte. Es ist abgerechnet. Weißt du, wir haben wieder gut gemacht. Und also die Deutschen insbesondere. Die Deutschen sollen also nicht in die Knie gezwungen werden, sondern sie sollen sich verändern. Sie sollen anders werden und nicht mehr die gleichen Dummheiten machen, die sie gemacht haben. Oder einen Verrückten zu wählen, der dann den totalen Krieg den Menschen predigt. Oder die Leute gejagt haben. So, Vergebung. Das ist, was wir empfangen, wenn wir uns umkehren, wenn wir uns wenden von Gott, von Sünde zu Gott hin, vom Satan zu Gott hin, vom Finsternis zum Licht hin, hinwenden. Die Juden natürlich, die Juden haben, die uns auch das aufgebrummt haben mit Buß und Betag, die selbst haben keine Vergebung. Der Jude kennt keine Vergebung, denn sie haben keinen Altar mehr, keinen Tempel mehr, keine Priesterschaft mehr. Die haben nur noch Rabbiner, die dann von Gott was erzählen, aber und so weiter. Sie haben seit der Zerstörung des Tempels haben sie keinen Tempel, kein Altar und keine Priesterschaft. So, deshalb ist es so wichtig, dass man auch den Juden lehrt, Jude, du musst dich bekehren, sich umdrehen und an Jesus Christus wenden, der sein Leben dahin gegeben hat, damit wir alle leben können. Unser hoher Priester und der hohe Priester des ganzen Universums ist Jesus Christus. Er hat ein Opfer gebracht, ein für alle Mal. Da kann der Tempel flöten gehen. Kann man den Tempel vergessen, braucht man nicht. Er hat ein Opfer gebracht und er ist jetzt der Fürsprecher beim Vater im Himmel. Es ist vollbracht. Da bebt die Erde, als er das ausrief. Es ist vollbracht. Sein Opfer ist im Himmel angekommen. Und woher weiß ich das? Im Tempel zerriss der Vorhang. Als der hohe Priester sein Opfer bringen wollte, sein Versöhnungsopfer bringen wollte, plötzlich kracht es. Das ist nicht nur, dass es in der Bibel drin steht, sondern auch Flavius berichtet, von oben bis unten. Und dann gab es eine Stimme, ein Wind wehte durch die Halle. Weh, weh, weh. Es gab keine Versöhnung mehr. In der Zeit, aber Jesus hat uns versöhnt, noch bevor das alles passierte, bevor der Vorhang zerriss und die Erde bebte und ja, die Geister ausfuhren aus dem Tempel und oder der Geist Gottes den Tempel verlassen hat. Das ist auch der Grund, warum sich so viele schnell bekehrt haben am Pfingsten, denn die wussten, uns hat der liebe Gott verlassen. Weh, weh, das ging denen durch Mark und Bein, beziehungsweise so schreibt der Flavius. Und bei uns in der Bibel heißt es, und ein Wind geschah vom Herrn und da kam der Heilige Geist. Lob und Dank. Die Juden haben jetzt keinen Tempel, keine Versöhnung, kein Allerheiligste, wo das Blut der Lämmer da besprengt, diesen Hochaltar. Wir müssen Jesus akzeptieren. Und wer selig werden will, der muss das Opfer Jesu annehmen. Er starb für uns, als wir Sünder waren, auch wir. Wir hätten büßen müssen, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Wir hätten das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, erleiden müssen. Jeder Einzelne für sich. Aber er war der Stellvertreter. Halleluja. Gott erlebt, das ist mein Thema. Deshalb ist es alles, was wir noch aus der Religion, Tradition, dem Mittelalter haben, Judaismus haben, das ist überholt. Gott hat einen Bund geschlossen mit den Menschen. Jesus Christus ist dieser neue Bund, das Neue Testament. Und alles andere ist heidnischen Ursprungs, Beduinenglaube. Unsere Rettung und Erlösung ist in Jesus ein für alle Mal vollbracht. Also Buße ist nicht biblisch. Bitte jetzt erschreckt nicht, was ich sage. Buße ist nicht biblisch. Bekehrung, Umkehr, Sinnesänderung, dass man umdenkt, das ist biblisch, das ist eine Pflicht. Weißt du, das ist eine Pflicht, aber gebüßt wird nichts mehr. Wir sind mit Gott versöhnt und Christus hat das Gefängnis gefangen genommen. Er hat ein für alle Mal gelitten. Er ist das große Opfer geworden. Er ist dieser Stellvertreter für uns geworden. Ich denke nur an ein paar Geschichten, verstehst du? Wenn jemand für einen anderen in den Riss geht, dann musst du nicht mehr in den Riss gehen. In Frankreich, da wurde in der Zeit von Napoleon für den Krieg da Soldaten erhoben, eine Musterung, und da kommen die Soldaten zu einem Bauern, einem sehr schlauen Bauer. Bauern sind manchmal sehr schlau und schlauer, als man denkt. Und dann sagt der Bauer, kann ich auch jemand anders für mich stellvertretend an die Front schicken? Und dann hat er so einen Landstreicher gefunden und hat ihm Geld gegeben und bezahlt, du gehst jetzt für mich an die Front. Und bei der ersten Schlacht ist er umgekommen, und dieser Soldat. Und es kam nochmals später eine zweite Musterung, weil der Napoleon noch mehr Soldaten gebraucht hat. Dann kommen sie auch zu den Bauern. Und der Bauer sagt, nee, ich bin tot, mich gibt's nicht mehr. und so weiter. Und es kam sogar zu Prozess, und der Bauer hat Recht bekommen gegenüber dem Napoleon. Der ist tot. Der hat schon sein Leben bezahlt durch den Stellvertreter. Und so auch für uns. Wir sind der Sünde gestorben. Uns gibt es nicht mehr. Der Teufel hat kein Anrecht mehr an uns. Der kann uns nicht mal neu mustern und einberufen oder was anhaben. Wir sind der Sünde gestorben. Wir haben einen Stellvertreter. Unser Opfer, das, was wir tun müssen, und ich werde heute ein paar Dinge sagen, und ich werde auch einige heilige Kühe schlachten, das muss ich sagen, denn ich bin manchmal so traurig und verärgert, und ich weiß nicht, wie ich das sagen müsste. Ich sehe so viele Christen, die laufen hier auch in Berlin rum und sonst woanders, die sind nicht bekehrt. Die haben Heilung angenommen, die haben sich segnen lassen, die sind mal christlich geworden, mal die Hand gestreckt oder irgendwas Schönes erlebt mit dem Heiland, aber sie haben sich nicht bekehrt. Eine Tragödie in der Christenheit. Sie haben sich nicht bekehrt, ihr Leben hat sich nicht viel verändert, sie leben genauso weiter wie bisher. Ein schrecklicher Zustand. Und deshalb Bekehrung, echte Bekehrung. Und deshalb fängt die Bibel an, bekehrt euch, ändert eure Herzen. Und wir sollen jeden Tag unsere Sinnesänderung vollziehen. Jeden Tag. Was ist Bekehrung? Rückkehr nach Hause, Rückreise, Rückgang. So wie der verlorene Sohn. Ich will mich aufmachen und will zu meinem Vater gehen und will sagen, Papa, ich habe gesündigt vor dem Himmel und dir. Das ist Bekehrung. Den Schweinestall zu verlassen, nicht nur nachdenken, ja, es wäre schön, wenn ich zu Hause wäre. Viele denken an den Himmel, denken an den lieben Gott, denken an den Heiligen Geist, aber sie bleiben im Schweinestall. Da ändert sich nicht viel. Bekehrung ist Sinneswandel, ist Umdenken, seine Meinung ändern. Bekehrung ist, dass man genau das Gegenteil tut, anstatt dass man von Gott wegläuft, zu Gott hinrennt. Pass gut auf. Weißt du, das, was ich bisher nicht tat, dass ich das tue, das ist Bekehrung. Und ich frage dich, hast du dich richtig bekehrt? Oder hast du auch nur den Finger gestreckt, Herr Lehrer, Herr Pastor? Umkehr ist, weißt du, Umkehr ist, dass ich meine Fehler korrigiere und dass ich zurückgehe da, wo ich überall vorbeigelaufen bin und was ich angestellt habe. Bekehrung ist ein Umdenken. Ein radikales Umdenken. Dass man die Richtung ändert, dass man Stück für Stück sich selbst verändert. Wir warten immer, dass Gott uns verändert. Gott verändert niemand, denn Gott vergewaltigt niemand. Gott zwingt niemand. Gib das auf und gib das auf. Wenn du in den Himmel kommen möchtest, ins Reich Gottes kommen möchtest, dann musst du selber absagen. Wer nicht absagt allem, was bisher falsch war, der wird das Ziel nicht erreichen. Umkehr ist, dass ich da all das, was verkehrt war, loslasse und dass ich auf das Neue zugehe und bereit bin, mich zu verändern. Neuorientierung, würde ich sagen. Das ist Umkehr, das ist Bekehrung. Und dazu braucht man eine innere Lernbereitschaft. Dass ich sage, ich möchte eine neue Kreatur werden. Ich möchte nicht mehr vom Gott, vom Vater wegrennen. Ich möchte nach Hause rennen, meinen Papa umarmen und sagen, Daddy, ich habe gesündigt. Das ist alles. Und da ist kein Büßer. Und jetzt pass auf, als der Junge nach Hause kam, der musste nirgends so groß beichten. Wo hast du mein Geld gelassen? Wo hast du dich rumgetrieben? Was ist alles gewesen? Weißt du, der wurde nicht ausgepeitscht, wie manche gerne hätten, so gegeißelt. Nein, der Vater macht ein Fest, bringt das neue Kleid, bringt den Ring, schlachtet ein Böcklein oder Bock und so weiter. Und die machen ein Fest. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist Bekehrung. Dass man sich freut. Und meine Bibel sagt, wenn ein Sünder Buße tut, sich bekehrt, da ist Freude im Himmel. Da ist im Himmel Tanzen und Applaus und was weiß ich, was da alles passiert im Himmel. Bekehrung. Das ist das, was uns angesagt ist. Auf das Neue, auf Gott zuzugehen, das Neue anzunehmen, umzudenken. Jetzt darf ich nicht mehr fluchen. Jetzt darf ich nicht mehr dies und jenes, was Sünde ist, das mich von Gott weggebracht hat. Und ich kenne Leute, die sich richtig bekehrt haben. Da war ein radikaler Einschnitt in ihrem Leben. Ein radikaler Einschnitt. Umkehr ist ein wichtiger und wesentlicher Teil der Erlösung. Ohne Umkehr gibt es keine Erlösung. Gibt es keine. Du kannst lang beten und betteln und knien und winseln. Ohne Umkehrung Weißt du, was ohne Umkehr ist? Wie bei den Pharisäern, frommer Anstrich. Da wird die Grabstätte gekalkt und innen drin sind lauter Gebeine und Geschmeiß. Ich habe da in Wedding im Krematorium jemanden mal beerdigt in der Urnenwand. Und da wurde aufgemacht. Ich habe mich entsetzt, als der Diener aufmacht. Verstehst du, wie viel Geschmeiß, wie viel Spinnen und was da alles drin ist? Verstehst du? Die Wand natürlich vergoldet, die Tafel vergoldet. Hier ruht in Frieden. Aber lauter Spinnen. Verstehst du? Und das ist nämlich, weißt du, was ist drin? Äußerlich kann es sehr schön sein. Weißt du, die Pharisäer waren übertünchte Gräber, fromm angestrichen nach der Aussage Jesu. Erlösung ist etwas, dass ich Dinge loslasse. Das, was ich vorher liebte, hasse ich. Die Schweine, den Bauer lasse ich zurück. Man löst sich von alten Strukturen. Und bitte jetzt hör mir gut zu. Was ist Bekehrung? Dass man seine alte Religion aufgibt. Man ist kein Jude mehr, kein Heide mehr, kein Katholik, kein Protestant. Man ist etwas ganz Neues. Auch kein Freikirchler. Weißt du, man ist Kind Gottes. Amen. Verstehst du, das ist was ganz anderes, als irgendwie religiös zu sein, einen religiösen Geist zu haben. Man löst sich von dem bisherigen religiösen System, was das alles ist. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein, du musst gar nichts. Ich darf, ich kann. Ich will. Das ist total ganz was anderes. Man löst sich von den verkehrten Wegen, von schlechten Gewohnheiten. Das ist Erlösung. Ich wende mich weg. Und deshalb ist mein Thema Gott erleben. Wenn du eine ganze Sache machst, erlebst du eine ganze Freude. Eine ganze Freude. Man löst sich vom Teufel. Man will mit diesem Kerl nichts mehr zu tun haben. Man löst sich von dem Bösen. Und dann verstehst du, was es heißt. Erlöse mich von dem Übel. Früher hat man gebetet, erlöse uns von dem Übel. Verstehst du? Nicht nur vom Bösen, sondern vom Übel. Alles, was nichts taugt. Eigentlich, du darfst alles. Nach der Bibel, dir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt dich, nicht alles bessert dich, nicht alles nützt dir. Man löst sich von all dem Schlechten und geht auf das Gute zu. Deshalb sagt Jesus, kommt alle zu mir, die euch plagt. Ich werde euch neue Kraft geben. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Umkehr ist, dass wir dieses ganze Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten lassen. Tu das, mach das. Leiste, beweise es. Nein, ich muss niemand was beweisen, außer Gott, dass ich jetzt auf ihn zurenne. Umkehr ist, man geht wieder auf Gott zu. Man fragt wieder nach dem Herrn. Herr, wo komme ich her? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was ich erreicht habe? Bin ich schon wirklich zu Hause? Komme ich dem Ziel näher? Der verlorene Sohn, er kam nach Hause und das war Umkehr zu ihm und für ihn. Und diese Heimkehr von diesem verlorenen Sohn ist das Vorbild für alle Bekehrungen. Solange das nicht passiert ist, hast du dich nicht bekehrt. Du hast dich vielleicht ein paar Mal im Kreis gedreht. Und ein paar Mal den Wunsch gehabt und die Sehnsucht gehabt, mein Vater hat Brot die Fülle, du hast die Verheißungen gehört, aber du bist noch nicht nach Hause angekommen. Der verlorene Sohn hat nirgendwo was gebüßt, wurde auch nicht bestraft und musste auch sich nicht verantworten, irgendwie groß vor dem Vater. Manche Christen denken, sie müssen sich vor Gott beichten, alle Sünden bekennen. Was hat der Herr Jesus bei der Ehebrecherin gesagt, die gesteinigt werden sollte? Wo sind deine Ankläger? Und ich verdamme dich auch nicht. Und der Herr Jesus hat nicht gefragt bei der Ehebrecherin, wie oft hast du die Ehe gebrochen? Gott interessiert unsere Sünde nicht. Nur nebenbei. Er weiß, dass wir Sünder sind. Er hat uns pauschal, inklusiv, allinklusiv erlöst mit allem drum und dran. So, dieser verlorene Sohn musste nicht mal sich vor seinem Bruder verantworten. Der war frech. Der sagte, mir gibst du gar nichts. Dem Lump, diesem Ganoven. Dem gibst du alles und mir gibst du nicht. Der muss sich nicht verteidigen und sich rechtfertigen. Weißt du, viele Christen denken, sie müssen sich groß Zeugnis geben. Ich war ein großer Sünder. Hör auf, wenn wir Zeugnis geben über unsere Sünde, unsere Vergangenheit, wir verherrlichen den Teufel, nicht den lieben Gott in aller Liebe. Ich weiß, ich musste auch lernen in meinem Leben als Pastor. Weißt du, das war eher schön, wenn wir da Rauschgiftige aufmarschieren lassen, Schwule aufmarschieren lassen und so weiter. Menschen, die verändert worden sind durch die Gnade Gottes. Ich war das und ich war das, ich war Zuhälter, ich war dies. Das ist gar nicht mal so gut. Gott weiß, was du gewesen bist. Und mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich nicht wert bin. So, dieser verlorene Sohn muss auch nichts zurückzahlen oder abarbeiten oder für etwas leiden. Versteht, Erlösung ist, du musst nichts tun. Du kommst nach Hause. Und er sagt, du Vater, ich will gar nicht deinen Sohn heißen. Ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Das reicht mir vollkommen. Ich möchte nur hier bei dir arbeiten. Der Vater hat alles übernommen, was der Junge angestellt hat. Ist das nicht Liebe? Ist das nicht Gnade? Ist das nicht Erbarmen? Er musste auch den Vater nicht groß um Gnade bitten. Er sagt nur, ich habe gesündigt vor dir. Amen. Das ist alles. Weißt du, er muss nicht um Liebe betteln. Lieber Gott, erbarm dich meine. Es ist gut. Das ist das einzige vernünftige Gebet, was Gott hört. Herr, erbarm dich meiner. Aber er muss auch kein Opfer bringen. Und jetzt, mein Junge, pass auf. Nein, er musste nur nach Hause kommen. Das ist Erlösung. Weißt du, der Vater hat ihn angenommen. Und das ist Evangelium, das ist die frohe Botschaft, die wir verkündigen dürfen im Neuen Testament. Wir sind von diesem jüdischen Fluch, von dem Fluch des Gesetzes erlöst. Jesus hat alles bezahlt, was Gott gefordert hat. Dieser Gottverlassenheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er durchlebt, als der Sohn Gottes für dich und mich. Nach dem Gesetz sollten uns die Augen ausgestochen werden, Arm abgehackt werden, da wäre Auge um Auge, Zahn um Zahn, da würde die Scharia wieder eingeführt, was die Moslems übernommen haben aus dem jüdischen Gesetz. Dort musst du büßen, zurückzahlen. Dort gab es keine Gnade. Im Gesetz gab es keine Gnade. Da musste alles Auge um Auge, Zahn um Zahn, alles ganz genau bezahlt werden. Kein Erbarmen. Das Gesetz kannte kein Mitleid. Es gab auch kein Recht, wo du dich groß verteidigen hättest. Du bist Sünder, du bist verloren, du hast verbrochen, das Gesetz übertreten. Und du bist fertig gemacht durch das Gesetz. Eigentlich solltest du ausgepeitscht werden, und das hat das Gesetz vorgeschrieben, oder gesteinigt werden, wenn es schlimmer ist, oder ausgestoßen werden vor der Stadt, dass du aussätzig bist, hast mit Leuten nichts mehr zu tun, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Das war Gesetz. Das ist genauso wie die Scharia. Wir leben heute nicht mehr unter dem Fluch, wir leben heute unter der Gnade. Das ist das. Weißt du, wir haben uns weggewandt, wir haben das alles dort stehen gelassen, wir haben uns gewandt und wir haben uns verändert. Wer aber noch immer büßen möchte, der hat nicht begriffen, was Jesus wollte. Der hat nicht begriffen. Der will ein Büßer sein. Der möchte Gott die Arbeit abnehmen, die er schon getan hat. Jeder, der noch nach dem Gesetz lebt, lebt noch unter einer Lüge, der fühlt sich schuldig, der hat Komplexe. Aber was sagt meine Bibel? Ist jemand in Christus? In dem gibt es keine Verdammnis mehr. Kein Argument, das gegen dich sprechen würde. Und das ist Bekehrung. Du hast das Gesetz stehen gelassen. Du hast jetzt ein anderes Gesetz in deinem Herzen. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus all deinen Gemütskräften. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Diese zwei Gebote. Und hier ist das ganze Gesetz Moses und die Propheten enthalten. Aber das kannst du von dir selber nicht tun, wenn du selbst nicht die Gnade erlebt hast, wenn du selbst nicht Vergebung erlebt hast, wenn du nicht das erlebt hast, was Verlorensein bedeutet, was du zurückgelassen hast. Weißt du, das, was du verdient hast, das hast du alles zurückgelassen, das wurde dir vergeben. Jeder, der noch nach dem Gesetz lebt, hat immer Komplexe, Schuldkomplexe, wird nie seines Lebens froh. Ich muss mehr beten, Leute. Nein, wir leben unter der Gnade. Für uns betet der hohe Priester Jesus Christus und der Heilige Geist betet in uns. Weißt du, wir haben eine Phase der Anbetung, des Lobpreis. Und der Geist Gottes lässt uns Gott loben und preisen. Wer unter dem Gesetz lebt, der lebt noch unter Dämonen, unter den Teufeln, hat Höllenangst. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Hoffentlich gehe ich nicht in die verkehrte Richtung. Hoffentlich. Weißt du, der leidet unter seelischem Druck, macht Riesenängste durch. Weißt du, für etwas büßen müssen, ist seelischer Strafvollzug. Ich muss büßen. Nein, kehr um, ende dein Leben, lass alles zurück, was war. Deshalb sagt Jesus, wer nicht absagt allem, was er hat, was er ist, was er gemacht hat und was er noch machen wird. Wenn ich all dem absage, kann ich mein Jünger sein. Du kannst nie die vollen Segnungen Gottes genießen. Du kannst eigentlich von deinem Fleisch her Gott nie befriedigen. Du kannst Gott nie genug recht machen. Er wohnt in einem Licht, wo keiner hinkommen kann. Verstehst du, wie willst du Gott befriedigen? Nur einer konnte das, das ist Jesus Christus. Deshalb muss alles andere lassen und ihn akzeptieren. Du lebst, wenn du Jesus annimmst, nicht mehr unter der Angst und der Verdammnis. Oh, Gott guckt mir zu, ich mache wieder einen Fehler. Ich sag was Falsches, ich reagiere falsch. Oder was auch immer sein. Nein, du lebst ein Leben im Plus und nicht mehr im Minus. Halleluja. Du lebst im Plus. Im Vorteil und nicht im Nachteil, Bruder, Schwester. Du kannst also nie die Vorteile des Glaubens genießen, wenn du noch an die ganzen Flüche denkst aus der Generation. Mein Großvater war ein Zauberer, mein was weiß ich, was die alles gewesen sind. Du weißt ja gar nicht, Götzenanbeter, das waren die alten Germanen. Verstehst? Aber wir sind erlöst von den Generationsflüchen. Und deshalb, ich muss nicht mein Leben wühlen und suchen, wo ist da noch was? Vielleicht ist noch eine verborgene Sünde. Nein, ich soll mich an der Gnade, an der Erlösung erfreuen. Erbarmen ist mir widerfahren. Erbarmen, der ich nicht wert bin. Ich habe dieses Erbarmen erlebt und ich bin so Gott dankbar. Millionen Christen leben ein verdammtes Leben. Schau sie an, die werden nie heilfroh. Immer so wie die Pharisäer. Ich muss mich anstrengen. Oh, zu mir kam eine orthodoxe Frau, und also halb Russen, halb Deutsche, die kam und sagte, Pastor, ihr habt eine schwere Religion. Ich habe gesagt, wo? Bitte? Also ich habe überhaupt nichts, für mich ist alles getan. Ich muss selber nichts leisten. Ich arbeite vorgearbeitete Arbeiten, die der Herr alles schon für mich getan hat. Er ebnet die Wege, er macht für dich. Also ich weiß gar nicht, was da so schwer sein sollte. Und die Bibel sagt, seine Last ist leicht. Und sein Joch ist sanft. Von wegen dieser ganzen Generationsflüche. Du darfst froh und frei sein. Wenn ich nach dem gehen dürfte, dürfte ich gar nicht hier vorne stehen. Verstehst du, was wir alles waren? Was unsere Vorfahren alles waren? Was? Guck mal, so viele Deutsche, viele dieser Vorfahren waren Nazis. Haben Juden in den Tod geschickt, verraten. Verstehst du? Die haben Schuld auf sich geladen. Ich dürfte gar nicht froh sein, aber Gott sei Dank. Welch Glück es erlöst zu sein. Ich wende mich ab. Das haben wir getan. Das ist passiert. Das ist gewesen. Aber auch diese Schuld hat der Herr Jesus bezahlt. Lob und Dank. Auch diese Lasten hat der Herr Jesus abgenommen. Und ich sag dir, selbst wenn du Adolf Hitler gewesen wärst oder Eichmann, auch du könntest Vergebung haben. Denn der Herr hat für alle Sünden bezahlt. Auch für die schlimmsten Sünden, die der Stalin gemacht hat, Mao Zedong gemacht hat und was weiß ich, die ganzen Verbrecher und Politiker in der Weltgeschichte, die dann so scheinheilig dastehen. Der Jesus hat für alle bezahlt. Für alle gebüßt. Und Millionen leben unter der Schuld weiter und büßen und büßen und büßen die armen Menschen und fühlen sich ständig verdammt. Ich schaffe das nicht, ich komme hier nicht durch, ich bin blockiert. Weißt du, lauter Schuldkomplexe. Ich habe ein Evangelium und das ist weg davon. Erlebe Gott. Es lohnt sich, mit Gott zu leben, und zwar kindlich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Papa, ich habe gesündigt. Stimmt. Und das ist alles. Und du musst da nicht eine Generalbeichte deines Lebens groß machen. Es ist hilfreich, wenn du das machst. Also kein Verbrechen, wenn du das und das erzählst, lieber Gott. Weißt du, du befreist dich, wenn du Gott sagst. Aber wenn du sagst, Gott sei mir Sünder gnädig, wie dieser Zöllner dort im Tempel, du gehst gerechtfertigt aus dem Tempel heraus und kannst tanzen, jubeln und jauchzen. Das schlechte Gewissen kommt aus dem Gesetz und nicht aus der Gnade. Das schlechte Gewissen kommt aus dem Gesetz. Du leistest nicht genug. Und ich sage dir auch, warum. Das Gesetz wurde von Engeln gegeben. Nicht, verstehst du? Engel haben den Moses die Gesetztafeln gebracht. Und bevor Moses die Erde berührte oder zu dem Volk Israel kam, hat er die Tafeln zerschlagen, weil er dieses gesehen hat, was sie machen, dass sie andere Götter anbeten und preisen. Also bevor das Gesetz die Erde erreicht, wurde es zertrümmert, weil es von Engeln gegeben haben. Nicht einmal die Engel konnten die Gesetze einhalten, die Gesetze Gottes. Nicht einmal die Engel. Denn ein Drittel der Engel fiel von Gott ab. In der Versuchung mit dem Luzifer. Ein Drittel. Verstehst? Und das sollen wir, die Gesetze einhalten? Unmöglich. Und Paulus sagt, wenn einer nur an einem Gesetz Pünktchen fehlt, fehlt an dem ganzen Gesetz, ist er durch. Hat er versagt. Und das ist Gnade. Weißt du, ich darf die Gnade Gottes erleben. Wer unter noch diesem Blendwerk Satans steckt und so weiter, der kann nicht erlöst werden, der kann nicht erlöst leben, der kann nicht lachen, der kann sich nicht freuen, der kann nicht jubeln. Weißt du, du musst nicht tanzen und Purzelbäume schlagen, das ist nicht nötig. Aber du, diese Freude im Herrn, das ist meine Stärke. Wenn du in den Himmel möchtest, musst du dich von diesem Gesetz, diesem Judaismus, dieser Religiosität, diesen ganzen frommen Spinnereien, die erlösen lassen. Du musst zuerst einmal von deinen Sünden loslassen und dann von diesen Gesetzesvorschriften, Verordnungen, die du sowieso nicht eingehalten hast. Und dann, also eigentlich musst du für dich noch viel mehr bekehren, von deinem Stolz und deiner Einbildung. Ja, ich streng mich an, ich bin ein Pharisäer, ich bin ein Schriftgelehrter. Quatsch. Wehe euch Schriftgelehrten, wehe ihr Pharisäer. Ihr verschließt den Leuten den Himmel. Ihr selber schafft es nicht und die anderen lasst es nicht hinein. Und wenn ich so die großen Propheten des Alten Testaments lese, die Propheten Israels, sie haben immer wieder den Juden zugerufen, kehrt um. Ist Gott, Gott betet ihn an. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahrhaftige Gott. Gott erleben. Wer Jesus ablehnt, der kann sich an seiner Erlösung nicht freuen. Der denkt, ich muss wieder was tun. Was können wir heute wieder tun für den Heiland? Weißt du, wir möchten Missionare werden, wir möchten Evangelisten werden, wir möchten Lehrer werden, wir möchten, was weiß ich, große Leute da, Haufen Traktate verteilen, Straßenmission. Wir möchten was für Gott tun. Du kannst deine Seligkeit nicht verdienen, Bruder, Schwester. Niemand. Es ist ein Geschenk. Das musst du annehmen. Der verlorene Sohn kam nach Hause und er stand wie bedeppert. Der Vater macht alles. Der macht die Fete, der bringt den Ochsen, schlachtet den Ochsen, der bringt das Kleid, der macht alles und der Junge muss nur noch Halleluja sagen. Danke, Vati. Papa, ich hab's nicht verdient. Wir müssen heimkommen. Und das ist, was der liebe Gott will, dass du heimkommst. Umkehrst und sagst, ich gehe nach Hause von diesem verkehrten Weg. Und die Tür ist offen. Der Herr wartet auf jeden Einzelnen. Auch wenn ich jetzt Christen über die Bekehrung predige heute und so weiter. Aber weißt du, es geht darum, dass du die Bekehrung erlebst, selber erlebst. Ich darf nach Hause kommen. Ich darf beim Vater so sein, wie ich bin. Und weißt du, wie zu Hause da bist du? Ja, Hausgenosse. Gott erwarte dich. In Amerika, ich habe ein bestimmtes Lied von den Beatles, der Yellow Tree, der gelbe Baum gehört, dieses wunderbare Lied. Es hat einen christlichen Hintergrund oder biblischen Hintergrund oder Hintergrund von einem Christen. Es passiert in den USA, im Westen. Da ist ein Junge abgehauen von zu Hause. Er will dieses ganze fromme Zeug nicht mehr haben. Diese ganze Beterei und Bibel lesen und so weiter. Ist abgehauen, wollte mit den Eltern nichts mehr zu tun haben. Und es sind viele Jahre vergangen. Die Eltern wohnten in der Nähe vom Bahndamm. Dann schrieb er eine Postkarte zurück. Mama, ich komme nach Hause. Ich will nach Hause kommen. Darf ich nach Hause kommen? Und dann schrieb er diese Karte, dann und dann wird er hier mit dem Zug vorbeifahren bis zur nächsten Station und dort wird er aussteigen. Mama, wenn ich nach Hause kommen darf, häng ein weißes Tuch an der Wäscheleine. Und weißt du, was die Mutter gemacht hat? Alle Tücher, die sie hatte, hat sie auf der Leine aufgehängt. Der Sohn brach zusammen, als er sah, ich darf nach Hause kommen, auch wenn ich so schlecht war, auch wenn ich so viel Schlimmes gemacht habe, auch wenn ich abgehauen bin. Ich darf nach Hause kommen. Und das ist, was die Bibel uns lehrt. Du darfst nach Hause kommen. Auch wenn du schlimme Sachen gemacht hast. Jeder Einzelne hat eine unsterbliche Seele und jeder darf nach Hause zum Vater im Himmel kommen. Wer Jesus ablehnt, der kann es nicht fassen, der sagt, nein, ich darf nicht, ich muss noch zuerst ein paar Dinge erfüllen. 7 Vater unser, 3 Ave Maria beten oder was weiß ich noch. Verstehst du, damit ich da in den Himmel komme? Nein. Oder wie in Altötting, ich lebte ein paar Jahre in Altötting, da gehen sie um die Gnadenkapelle mit einem Kreuz auf der Schulter, auf den Knien manchmal, dass die Knie blutig sind, einfach um ihre Schuld abzuarbeiten. Die Leute sind dumm. Weißt du, die Menschen tun mir leid, auf den Knien zu rutschen, um ihre Schuld abzuarbeiten. Der Vater hat alles getan. Du musst nicht nach Altötting pilgern. Weißt du, was ist das wahre Christentum? Was ist echte Bekehrung? Was sind die Kennzeichen eines neuen, erlösten Menschen? Was macht einen Christen wirklich aus? Er lebt nicht mehr so, wie er gestern gelebt hat. Das ist es. Und das ist das Problem, was viele Christen bisher nicht begriffen haben. Weißt du, sie glauben an die Existenz Gottes. Oh, das glaubt auch der Teufel. Der Teufel liest auch die Bibel, hat die Bibel sogar studiert und hat sogar dem Heiland gesagt, er steht geschrieben hier. Guck mal hin. Er kennt die Bibel aus dem FF. Weißt du? Aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Er ist der Alte, der war voller Stolz. Ich will herrschen, ich habe das Kommando, ich habe die Kontrolle, ich bin mächtig. Weißt du, man kann noch lange kein Christ sein, wenn man im christlichen Land lebt, in einem christlichen Haus aufgewachsen ist, eine christliche Partei uns regiert, verstehst du? Dieses C, es könnte auch Kaschpas sein. Weißt du, immer dieses C. Man ist noch lange kein Christ. Und jetzt bitte halt dich fest. Ich will dich schockieren, weil ich nichts davon halte, von diesen Scheinchristen. Weißt du, man kann ein netter Mensch sein und nicht erlöst sein. Man kann hilfsbereit sein, Flüchtlinge aufnehmen, Flüchtlinge versorgen und so weiter und doch in der Hölle landen. Denn das rettet uns nicht. Unsere guten Taten retten uns nicht. Man kann in der Bibel lesen. Man kann die biblischen Geschichten kennen. Man kann in die Kirche gehen, fromme Lieder singen und doch verloren gehen. Denn das ist nicht Erlösung, Brüder und Schwestern. Wie würdest du das wahre Christentum beschreiben? Und ich möchte dir sagen, was das wahre Christentum ist. Dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Ihn anzunehmen, ihn zu akzeptieren. Die Sünde der Juden war, dass sie Jesus nicht akzeptiert haben. Und wie wird man ein neuer Mensch? Und wie bleibt man ein neuer Mensch? Das ist diese Frage. Weißt du, dass man auf dem Weg bleibt, nicht wieder, ich habe so Hunger, ich gehe wieder zu meinen Bauern zurück. Verstehst du? Einfach auf dem Weg bleiben. So viele Christen haben den Weg mit Jesus eingeschlagen unter Umständen. Aber die haben kehrt gemacht. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Markus, da sind die Berge zu steil geworden, ist er umgekehrt wieder heimgegangen und was anderes gemacht. Wir haben heute so viele Christen ohne Christus, sind geistlich angehaucht, christlich geimpft, wie Billy Graham einmal sagte. Billy Graham sagte einmal, viele hier im Westen, also Amerika, Europa, viele im Westen sind christlich geimpft und sie kriegen die Krankheit nicht mehr. Sie können keine Christen mehr werden, weil sie geimpft sind. Ja, ich bin getauft. Auch wenn ich ein paar Tropfen Wasser nur auf dem Kopf bekommen habe. Weißt du, nicht, dass die paar Tropfen, die sind nur geimpft. Und die kriegen diese Krankheit nicht mehr. Dass sie Kinder Gottes werden. Da muss schon was ganz Schlimmes passieren. Am schnellsten und am leichtesten bekehrt sich einer, der entwurzelt ist, der Atheist ist, der nie was mit Gott zu tun gehabt hat. Verstehst du, so wie dieser Erwin Groß, so hieß er, dieser Bäckermeister, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das ist es. Weißt du, was bedeutet Christus sein? Und soll ich dir sagen, mit Gott zusammenzuleben? Morgens der erste Gedanke und abends der letzte Gedanke. Und dann in der Abendkühle, oh Herr, habe ich alles recht getan? Wenn ich vergib mir bitte, korrigier mich. Dann Gott folgen, das ist Christus sein. Und wer ist ein Kind Gottes? Nicht der getauft ist. Bitte, Taufe ist wichtig. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber das ist nicht alles. Sondern der Jesus nachfolgt, der Jesus gehorcht, der mit ihm zusammenlebt, mit ihm ja sich von seinem Geist leiten lässt. Wie heißt es im Römerbrief? Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Weißt du, wo der Geist Gottes dich leiten wird? In die Stille. Der Geist Gottes wird dich leiten in einer neuen Beziehung zu Jesus. Er wird dich auf Kurs halten, dass du ja nicht abdriftest irgendwo in irgendwelche fromme Aktivitäten. Und du denkst wieder, weißt du, der Teufel ist ein Spitzbub. Der versucht uns mit irgendwelchen frommen Aktivitäten einfach auf die Seite zu bringen. Einfach, dass wir abdriften, durch die Strömung. Und es gibt heutzutage so viele christliche Strömungen in alle Richtungen, so, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Der Heilige Geist bringt dich dorthin, wo du vielleicht gar nicht hin möchtest. Und ich sage dir, weißt du, wo Jesus wurde getauft? Und ich sage dir, nach der Taufe fängt der Ernst des Lebens an. Jesus wurde getauft und er wurde vom Heiligen Geist, jetzt hören wir gut zu, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, dass er versucht würde. Du wirst in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, nicht in den Himmel, nicht in die Gemeinde, nicht irgendwo aufs Missionsfeld. Du wirst in die Wüste geführt, dass du versucht wirst und dass der innere Schweinehund rauskommt. Da steht der Stolz, mach die Steine zu Brot, spring runter und zeig dir eine Show ab. Du bist sehr intelligent, du weißt alles Bescheid schon. Mach was. Und dann bet mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Diese Versuchung, diese drei Versuchungen, ich will darüber nicht predigen, aber das ist, wo wir versucht werden. Wenn du das überlebst und den Teufel hier abwimmelst, dann werden die Engel kommen, wie ich gestern gesagt habe, und die werden dir dienen. Und erst dann, wenn du sie abschüttelst, diese ganze Versuchung, wenn dir alles egal ist, es geht nicht mehr um eine Show, es geht nicht um eine große Versammlung, es geht nicht mehr nicht darum, dass ich was mache. Das interessiert mich gar nicht. Weißt du, ich bin mittlerweile so weit gekommen, das ist mir gar nicht mehr wichtig. Ich habe alles schon durchgemacht. Und ich weiß, das ist alles Käse. Verstehst du, das war nichts. Ich habe eine große Gemeinde gehabt. Ich habe den größten Kirchturm gehabt, hier 85 Meter hoch. Verstehst du, was habe ich davon? Nur Arbeit, die Mühe und die Ängste. Der nächste Sturm. Was passiert da? Verstehst du? Ich weiß. Hier habe ich meinen Frieden. Hier predige ich, bring das Wort Gottes, erbaue mich im Geist. Weißt du, und das ist nämlich, wir müssen nicht stolz werden, wir machen was, wir schaffen was, wir tun was, wir helfen anderen Leuten. Bevor du anderen Leuten hilfst, muss dir der Heilige Geist geholfen haben. Jesus wurde versucht vom Heiligen Geist, 40 Tage und 40 Nächte. Ja. Und als es ihn hungerte, kam der Versucher erst dran, nicht vorher. Erst als ich ihn hungerte. Und der Herr Jesus war mit den wilden Tieren in der Wüste. Verstehst du? Da spielst du mit dem Löwen. Da spielst du mit dem Wolf. Da spielst du mit dem Tiger. Weißt du? Er war mit, steht in der Bibel, buchstäblich, er war mit den wilden Tieren zusammen. Weißt du, was das heißt? Diesen wilden Tieren in sich selber zu beherrschen. Jesus war auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und musste seinen Charakter schleifen. Weißt du, ich bin so traurig über viele Christen, die in der Jugend nicht gelernt haben, am Anfang nicht gelernt haben, das ABC, können später nicht mehr lesen. Wenn jemand vorher sparen musste, ist im Alter geizig. Wenn jemand vorher viel geschnattert hat und weißt du, den Mund nicht halten konnte, wird im Alter schlapp, wird ein Schlappmaul haben, wird nur noch Tratschen, Dorftratsche werden, Gemeindetratsche. Und das, weißt du, das verstärkt sich. Im Alter wird alles viel schlimmer. Deshalb ist so wichtig, Charakterarbeit. Bekehrung ist Charakterarbeit. Das ist eine ganze Menge. Das ist, wo der Heilige Geist sich manifestiert. An unserem Charakter, diese wilden Tiere, diese ganzen Wölfe und Tiger und was weiß ich, Schakale, die in der Wüste sind. Du, die Wüste ist unheimlich. Mein Sohn, der als wir in Arad, das ist also in der Wüste Judäa waren, dann sagte Papa, wir werden mit ein paar anderen jungen Leute aus der Gemeinde, wir werden draußen schlafen heute. Ich sagte, gut, aber die Tür ist offen, ihr könnt jederzeit kommen. Verstehst? Und dann kamen sie um Mitternacht nach Hause geschlichen. Oh, wir halten draußen nicht aus, da sind lauter Wesen da. Da sind Eidechsen da, da sind Schlangen da, lauter Wesen. Und das ist unheimlich, wir schlafen hier nicht draußen. Du, die Wüste, die lebt nachts. Die lebt nachts. Und Jesus war 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Was muss er da durchgemacht haben? Also diese Dinge zu beherrschen. Und genau das ist, was der Heilige Geist nach unserer Bekehrung will. Dass wir Selbstkontrolle bekommen. Dass wir uns selbst beherrschen. Und dass wir die Dinge beherrschen, die uns beherrschen möchten. Die uns ängstigen. Die uns durcheinander bringen und durcheinander wirbeln wollen. Es gibt einen Unterschied. Ob man nur intellektuell an Jesus glaubt. Verstandesmäßig meine ich. Oder ob man mit Jesus wirklich lebt und ihm wirklich gehört. Ein großer Unterschied. Zwei Paar Stiefeln. Das heutige Christentum, bitte erschreckt nicht, aber ich sage, es ist christlos geworden. Es ist christlos geworden. Es ist geistlos, es ist gottlos. Wenn ich anschaue, wie viele fragen den Herrn, soll ich das und soll ich jenes? Verstehst du? Christlos. Das Heidentum, weißt du, ich glaube nicht an das Heidentum. Heidentum wird es nicht mehr geben. Heidentum ist passé, vorbei. Weißt du, das ist inzwischen überholt. Weil viele Leute sagen, das Heidentum kommt wieder zurück. Da kommt kein Heidentum mehr zurück. Kannst lange warten. Das Antichristentum kommt zurück. Verstehst du? Die Leute, die mit Jesus nicht mehr leben, die werden Antichristen. Die gehorchen Jesus nicht. Die brauchen Jesus so als C und was weiß ich. Jesus hat oft in seiner Gemeinde, in seiner Kirche nichts mehr zu sagen. Lies mal die Send schreiben. Verstehst du? Ich rate dir. Und dann lesen wir lau und träg und ich speie dich aus meinem Mund. Und du duldest die Geister Isebel. Lies mal die Offenbarung, was er heißt. Was der Geist der Isebel? Geh ins Bettchen und schlaf ab. Ich mache das schon für dich. Weißt du, die Pastoren, die Evangelisten, die racken sich zu Tode, veropfern ihre Zeit, werden gestresst. Und dann, ich bleibe im Bett liegen. Der macht das schon. Die beten für mich. Ich bete für die Leute nicht. Ich frage immer zuerst, hast du auch schon gebetet? Wenn du nicht gebetet hast, warum soll ich mich plagen und meine Zeit opfern und verschwenden? Verstehst du? Die Menschen beten selbst nicht mehr, lassen andere beten, machen einen großen Gebetsaufruf. Antichristentum ist es, was ist kein Heidentum. Jesus hat in seiner Gemeinde nichts mehr zu sagen. Da wird auch gar nicht mehr gehört, was der Herr will, was der Wille Gottes ist. Und deshalb muss der Heilige Geist uns jedem individuell zeigen, was der Wille des Vaters ist. Und wir müssen selber, jeder Einzelne für sich, Lehrgeld bezahlen, um den Willen Gottes rauszukriegen. Jeder Einzelne für sich. Kolosser Kapitel 2, Vers 6 und folgende Verse. Da heißt es, ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Ist das wirklich der Fall? Ist Jesus wirklich der Herr deines und meines Lebens? Hat er das Kommando? Ist er der Boss? Hat er das Sagen? Stell dir vor, der Herr Jesus sagt dir, du, weißt du, wir sind manchmal so großzügig und sagen, fühlen Sie sich wie zu Hause. Und du erlaubst, dass der Herr Jesus bei dir sich wie zu Hause fühlt. Dann sagt er, das Bild muss weg, das muss raus, der Fernseher muss raus, all das Zeug muss raus, verstehst du? Das raubt dir die Zeit für Gott. Weißt du, oder diese ganzen vielen Schränke mit den Klamotten, bei Frauen die Schuhe. Da wird aufgeräumt, wie viel Paar Schuhe braucht. Dann sagt der Herr Jesus, du nicht zwei Jacken mitnehmen und zwei, was weiß ich, einen Rucksack und einen Stock, nicht einmal das manchmal, nicht nur ein paar Schuhe, was du an den Füßen hast. Der Vater wird dich versorgen, nicht alles Unnötige mitschleppen. Die Leute heutzutage schleppen viel zu viel mit und das belastet uns. Mein Vater hat immer gesagt, danke Gott für jede Last, die du selber nicht aufgeladen hast. So, ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Wunderbar, liebe Leute in Kolossea. Lebt nun so, dass ihr in ständiger Verbindung mit ihm bleibt. Lebt so, dass ihr in ständiger Verbindung bleibt. Immer stand by. Immer Verbindung mit oben. immer ein gutes Gewissen zum Vater. Standby. Immer abrufbereit. Und es kann sein, dass der liebe Gott dich abruft. Ich meine nicht ins Grab, auf dem Friedhof, dass du beerdigt wirst und stirbst. Nein, der Philippus mittendrin in einer gesegneten Arbeit. Plötzlich sagt er, Philippus, ich habe Arbeit für dich. Geh auf die Straße nach Gaza. Straßenmission. Verstehst? Und plötzlich wirst du abgerufen. Für einen anderen Auftrag, für was anderes. Bist du flexibel für den Herrn? Bleibt in ständiger Verbindung mit ihm. Und jetzt gibt's weiter. Der Paulus ist noch nicht fertig. Gebt Acht, dass euch keiner durch Vorspielung höhere Erkenntnis betrügt. Mir ist der Herr erschienen. Ja, das ist er. Das weiß ich auch. Aber lasst euch nichts vormachen von Vorspielung höhere Erkenntnis. Und das hat mir der Herr gezeigt. Du solltest auf die Bibelschule gehen. Oder du solltest das und das machen. Weißt du, die Leute versuchen, uns etwas vorzuspielen, was gar nicht wahr ist. So viele Christen sind im Theater, da wird was vorgespielt. Oh, der Herr braucht. Ich habe einen Evangelisten hier in Berlin erlebt, kam aus Amerika, Gott sei Dank. Verstehst? Und er sagt, wer will dem Herrn einen Ochsen geben, seinen Ochsen bringen? Dann fragt er, was denkt ihr, was kostet bei euch so ein Ochse? Verstehst? Und es ging ums Geld. Und dann wurde 3/4 Stunde ums Geld gepredigt und 10 Minuten nur vom Heiland. Den Ochsen. Und es gab eigentlich, ich glaube, 5 oder 7, die den Ochsen spenden wollten. Die konnten auch, aber was macht die arme Witwe? Und Gott sagt, das Reich Gottes wird von Witwen und Waisen gebaut. So, Vorspielung. Höhere Erkenntnis. Christus ist Herr über alle Mächte und Gewalten. Und mehr will ich nicht. Jesus ist Herr. Und ich lasse mir mal nichts vorspielen. Und da heißt es weiter, und in ihm wohnt Gott mit seiner ganzen Fülle, mit der ganzen Fülle seines Wesens. Und durch ihn, und nur durch ihn, habt ihr Anteil an dieser Fülle. Brüder und Schwestern, wir haben Anteil an der Fülle Gottes, am Heiligen Geist, an Jesus Christus, an die Gaben des Geistes, an der ganzen Fülle des Himmels, wenn wir uns an Jesus halten. Aber da gibt es Christen, Geschwister, wir brauchen mehr Liebe, mehr Liebe, mehr Liebe, mehr Liebe, mehr Liebe, mehr Liebe. Wir brauchen Geduld, wir brauchen mehr Frieden. Weißt du, das alles kannst du verzichten. Weißt du, was du brauchst? Mehr Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Nicht mit Liebe. Weißt du, dann hast du Liebe. Wenn du Jesus wirklich in deinem Leben als den Herrn hast, hast du Liebe. Da sprudelst, da läufst du über. Wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, dann bist du voller Liebe, dann explodierst du. Das wahre christliche Leben muss in uns durch Jesus Christus realisiert werden. Wenn du Jesus in dir hast, dann hast du Geduld. Und zwar Jesus Geduld. Weißt du, da kannst du warten. Wenn es nicht heute, komme ich morgen. Und wenn nicht hier, dann im Himmel. Da lebst du ganz anders. Da orientierst du dich an den Herrn. Wahres Christentum ist nicht Religion. Und jetzt bitte halt ihn noch ein bisschen fest. Sondern Gemeinschaft. Wahres Christentum ist Gemeinschaft. Ich komme nach Hause zum Vater, zu meiner Familie. Da bin ich daheim. Gemeinschaft mit dem Boss, mit dem Meister, mit dem Herrn, mit dem Herrn Jesus Christus. Herr, wo du bist, da will ich auch sein. Wo bist du zu Hause, Herr Jesus? Glücklicherweise hat er nie gesagt, dass er in Bethlehem lebt oder Nazareth lebt oder Kapernaum. Er hat noch mal Eigentumswohnung gehabt in Kapernaum. Aber seitdem sie das Dach bei ihm abgedeckt haben, ist er ausgezogen. Da haben sie den Kranken gebracht und vor die Füße des Herrn Jesus gelegt. Und das heißt, es war in seinem Haus. Der hat nirgendwo Ruhe gehabt. So, Jesus verwendet hier ein Bild der Gemeinschaft, worauf es ihm ankommt, Johannes 15. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, was das auch immer ist. Weißt du, es geht nicht um Organisation, es geht um Organismus. Gott will nicht eine Organisation, ein Verein, eine Institution haben. Nein, er will einen Organismus haben, das funktioniert, das pulsiert. Und es ist nicht menschlich, dass es menschlich organisiert wird, das kannst du nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt ihr zwei heiratet da mal, verstehst du, oder was weiß ich, macht das und das. Nein, das muss der Heilige Geist wirken. Es muss organisch gewachsen sein und sich schon so entwickeln. Nicht alle 11 Minuten, da findet einer einen Partner irgendwo im Internet. Alles, was Gott an uns tut, muss ein tieferes Leben haben. In 11 Minuten, da kannst du niemanden finden. Verstehst du? Da findest du irgendeinen Depp. Genau. Oder Deppen. In aller Liebe. Weißt du, das muss vom Heiligen Geist gewirkt werden. Vom Heiligen Geist gezeugt werden. Und weißt du, der Teufel versucht alles Mögliche, uns in die falsche Richtung zu führen, uns etwas in den Kopf zu setzen. Das ist es. Und so viele sind da bei diesem ganzen Partnerships, die sind sie Hochstaplern und Heiratsschwindlern auf den Leim gegangen und haben es gar nicht gemerkt. Erst nachdem sie 40.000, 50.000 Euro verloren haben, dann und dann ich warne, dann gehen sie ins Fernsehen und in den Medien und ihnen warne und das Geld ist verloren. Hätte sie lieber hier in das Spree geschmissen, hätte sie gemerkt, wie das Geld davonschwimmt und untergeht. Aber so sind die Leute. Der Teufel versucht den Menschen etwas in den Kopf zu setzen. Und versucht die Menschen zu ruinieren, fertig zu machen. Gott muss an uns arbeiten. Und Gott ist es, der das alles wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Gott muss uns diese Verwirklichung und die Vollendung des Glaubens schenken, dass wir unser Leben so vollenden, wie Gott es haben will. Alles, was nicht von Jesus kommt, was nicht vom Heiligen Geist kommt, was nicht aus der Bibel, aus dem Wort Gottes kommt, ist vom Teufel. Was nicht Logos und Rhema ist. Beides müssen zusammenarbeiten. Das inspirierte Wort Gottes und das geschriebene Wort Gottes. Das muss übereinstimmen und sich decken. Sonst gehst du im Kreis, sonst gehst du verloren. Unsere ganze Aufmerksamkeit und Konzentration muss auf den Herrn gerichtet sein. Herr, was willst du? Was ist dein Wille? Nicht, was ist mein Wille? Oder was ist der Wille von der Gemeinde? Was ist dein Wille? Und alles fängt mit ihm an, alles führt zu ihm und alles findet in ihm den harmonischen Abschluss. Wisst ihr, ich habe vor Gott ein Gelübde gemacht. Ich möchte die Menschen nicht an mich binden, sondern die Menschen an Jesus binden. Und wenn ich das nicht schaffe, habe ich versagt. Ich möchte die Menschen an Jesus binden, dass sie an Jesus angekettet sind. Ich lasse dich nicht, Herr Jesus. Und weißt, der Herr Jesus möchte bei dir und bei mir, bei uns alles Alpha und Omega sein, Anfang und Ende, Erste und der Letzte, das Maß aller Dinge, das ist Jesus. Gott will an uns Jesus sehen nachher am Schluss. Weißt du, wenn wir im Himmel sind, dann will er Jesus an uns sehen, nicht Religion und nicht gute Werke, er will Jesus sehen. Und deshalb ist die Frage, kann Gott Jesus in uns sehen? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Johannes der Täufer predigt in der Wüste. Als Jesus getauft wurde, Johannes 3, Vers 30, da sagt er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Das ist Christentum. Das ist Bekehrung. Das ist Lebensveränderung. Ich muss abnehmen und er muss in mir zunehmen. Jeden Tag mehr von Jesus. Epheser 1, Vers 3, Preis sei Gott. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der himmlischen Welt. Durch ihn hat er uns die ganze Fülle seiner Gaben geschenkt. Die ganze Fülle seiner Gaben. Was ist das alles? Weißt du, die himmlische Welt, das himmlische System, das besteht alles aus Jesus. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Diese Gaben, ich komme nachher auf diese Gaben noch kurz zu sprechen. Das sind die Menschen, die Gott uns gegeben hat. Nicht nur die Charismen, sprechen in anderen Zungen oder Krankenheilung oder Weissagen oder sonst was. Die Gaben sind Menschen. Gott gibt uns Menschen in unsere Umgebung und stellt uns Menschen an unsere Seite. Manchmal lieb, manchmal nicht so lieb. Manchmal sympathisch, manchmal unsympathisch. In aller Liebe. Philipper Kapitel 3, Vers 7. Weißt du, das ist eine Veränderung. Bekehrung ist eine radikale Veränderung. Gott erleben ist mein Thema. Das lohnt sich. Weißt du, keine halben Sachen. Halben Sachen ist ganzer Blödsinn. Wir sollen aufhören, nur halbe Sachen zu tun. Auch als Christen, wir sollen alles dran setzen, eine ganze Sache für den Herrn. Oder vergessen wir. Wie sagt die Bibel, es sei denn, du bist heiß oder kalt, weil du lau bist, kann ich dich nicht gebrauchen. Weißt du, für den lieben Gott ist es besser, du bist eiskalt. Sagst, nee, danke, Herr, mit dir will ich nichts zu tun haben. Oder du brennst für den Heiland und glühst. Paulus spricht sich von sich selbst hier, Philipper 3, Vers 7. Aber das alles, was ich früher als großen Vorzug sah, habe ich jetzt durch Christus zum Nachteil und zum Schaden erkannt. An einer anderen Stelle sagt er, ich achte alles für Kot. Das ist besseres Wort für Scheiße. Verstehst? Entschuldigung. Verstehst? Alles für Kot. Das ist radikale Umkehr. Das ist für mich etwas Großartiges. 14 Jahre braucht der Mann, bis er umdenkt, bis er das Judentum vergisst, bis er sein Pharisäertum vergisst, obwohl er nie ganz wegkommt davon. Weißt du, der ist geimpft hier da von dem ganzen Zeug. Aber 14 Jahre hat er gebraucht in der Wüste. Bekehrung, das hat seine Zeit. Und er sagt, Judentum ist für mich Irrlehre. Ich könnte mich auf menschliche Vorzüge, Vers 4, Philipper 3, ich könnte mich auf menschliche Vorzüge berufen. Ich hätte dazu mehr Grund als irgendjemand ein anderer. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt aus ein Israelit, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Puh, Mann, und dann ist da noch Römer dazu. Was die Stellung zum Gesetz angeht, gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Fehler. Wer kann das sagen? Aber der Junge konnte sagen, ich stand vor Gott ohne Fehler. Und deshalb stand er an der Steinigung von Stephanus. Könnt steinigen, der hat den Herrn verflucht und Moses gelästert. Ich betrachte überhaupt den ganzen Judaismus als Verlust. Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, das ich jetzt in Christus Jesus, meinem Herrn, habe. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Das ist Bekehrung. Alles andere seinen Wert verloren. Alles. Alles. Ja. Und ist für mich nur Dreck, sagt er hier, Kot. Nur das eine besitzt mir Wert, dass ich Christus gewinne, mehr und mehr. Das ist, was mir Wert hat, ist. Zu dir möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch die Befolgung des Gesetzes aufgrund meines Tuns vor Gott bestehen, sondern nur nachdem ich mich an Jesus Christus halte und das, was er für mich getan hat. Das ist Bekehrung. Von Saulus wird ein Paulus. Und daraufhin will ich vertrauen. Ich möchte nichts mehr anderes kennen als Jesus. Nicht Moses, nicht das Gesetz, nicht die Propheten, nicht die Rabbiner, was die Alten da erzählen, die Lehre des Volkes. Sondern ich möchte seine Kraft kennenlernen, diese Auferstehungskraft. Paulus hat die Gnade entdeckt. Deshalb, Galater 2, Vers 20, darum lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Bekehrung. Kannst du auch sagen, ich lebe nicht mehr. Christus lebt in mir. Mir ist alles egal, was um mich passiert. Kann die Welt untergehen? Christus lebt in mir. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Gott lebt in mir. Das ist Evangelium. Hat der Heilige Geist das in mir? Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich brauche keinen Tempel. Oder irgendeine Kirche oder Moschee oder Synagoge. Gott in mir. Tu Gott in mir. Das macht mich zu einem Heiligen. Gott in mir. Weißt du, das macht mich zu einem begnadigten, gesegneten, gesalbten, besonderen Menschen. Gott in mir. Ich bin ein Auserwählter. Leute, fasst es, wenn ihr fassen könnt. Das ist, was Paulus hier sagt. Ich bin Gottes Eigentum. Und dann kannst du ganz sicher stehen und sagen, Satan, taste mich nicht an. Ich bin Gottes Eigentum, sein Augapfel. Gott will, dass in unserem Leben, dass alles von Jesus erfüllt wird. Weißt du, zurück zu Gott. Dieses Erlebnis müssen wir machen, Geschwister. Und wir müssen dazu, das kann kein Pastor machen. Weißt du, wenn jemand kommt und sagt, ich habe dich bekehrt oder ich habe den bekehrt, vergiss den Schmarrn. Der Heilige Geist muss uns bekehren. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Er bringt uns zurück zum Vaterherzen Gottes. Plötzlich spüren wir, ich muss nach Hause gehen. Hier bin ich am falschen Platz. Führt uns zum Ursprung, zu unserer Berufung zurück. Der Heilige Geist uns sorgt dann auch weiter, damit wir zur Vollendung gelangen. Und weißt du, wie das geht? Plötzlich sagte du, Johannes, das gefällt mir bei dir nicht. Nach 3-4 Tagen sagt er, da wieder, das habe ich abgelegt, sagte du, das gefällt bei dir auch, bei mir auch, also das gefällt mir bei dir auch nicht, verstehst du? Und sag jetzt, ständig, ich habe keine Ruhe. Verstehst? Und das ist, was diese Wesen treiben. Heilig ist der Herr Zebaoth. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Umkehr zu Gott und keine Rückkehr zu Gott. In Johannes 12, Vers 32, wenn ich einmal von der Erde erhöht werde, sagt der Herr, ich werde euch alle holen. Und da sind wir gerade mittendrin. Ich werde euch alle holen. Jesus zieht die ganzen Menschen, die ihm gehören, zurück zum Vater. Und ich sagte, alle wahren Gläubige sind Heimkehrer. Auch manchmal Spätheimkehrer noch. Heimkehrer. Wir kehren heim. Gott lässt. Und so viel Negatives erleben. Leute, das ist, was ich feststelle. So, die Hölle stinkt, die Hölle raucht, verstehst du? Wir erleben so viel Elend und Not. Und dass wir gerne zurück wollen, weißt? Solange uns gut geht, alles funktioniert, genug Geld in der Tasche, keiner will nach Hause gehen. Der Mann wäre nie vom Schweinestall weggelaufen, wenn es ihm gut gegangen wäre. Aber weil es ihm dreckig ging, nichts wie weg. Weißt du, und das Wissen allein reicht nicht aus zur Umkehr. Und die Angst, was passiert da, was ist mit den Schweinen los, das soll dir wurscht sein. Zurück zum Vater. Und zwar in die richtige Richtung. Und Jesus beginnt sein Werk in Markus Kapitel 1, Vers 14 und folgende Verse, beginnt da, als Johannes ins Gefängnis geworfen wird. Weißt du, der Johannes, der hätte viel mehr bewirken können, wenn er sich auch zu Jesus bekannt hätte. Aber nein, ihm musste der Kopf abgehackt werden, weil er Jesus nicht angenommen hat. Dann sagt er, sollen wir auf dich warten? Bist du das oder sollen wir auf einen anderen warten? Hätte Jesus angenommen, was wäre aus Israel geworden? Unvorstellbar. Er war ein Prophet von Gott. Und da heißt es hier in Markus Kapitel 1, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ändert euer Leben. In der Bibel heißt es später, irgendwo im Alten Testament noch, ändert eure Kleider. Ändert euer Äußeres. Weißt du, wir müssen diese Dinge tun. Was innen drin passiert. Bekehrung ruft zur Nachfolge. Umkehr ohne Nachfolge. Jesus ist keine Umkehr. Jesus beruft die Fischer in Galiläa und die kommen nacheinander, sie lassen alles stehen. Dass sogar die Schwiegermutter von Petrus Kopfschmerzen kriegt und Fieber. Sie lassen alles stehen. Jesus sagt einfach, komm und folgt mir nach. Ich zwinge euch nicht. Kommt und folgt mir nach. Die Jünger, Jesus waren vorher die Jünger des Johannes. Glaubt mich, weißt du, die waren schon mit Johannes zusammen. Die sind getauft gewesen, die sind irgendwo später getauft worden. Die haben die Taufe des Johannes gehabt. Aber dann sagt Jesus, ich mache euch zu Menschenfischer. Und sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und das ist Bekehrung. Bekehrung ist die Antwort auf dieses Geschenk, auf die Gnade. Ich nehme an, ich glaube daran, ich will es, ich mache mit, ich gehe mit. Das ist Bekehrung. Und das mache ich alles freiwillig. Ich muss es nicht. Geschwister, wenn du etwas tun musst, wo dein Vater oder deine Mutter dich zwingt, oder die Geschwister, jetzt bist du schon alt genug, lass dich bitte taufen. Nein, das muss aus dem Herzen herauskommen. Heute wissen die Leute nicht mehr, was Bekehrung ist. Weißt du, der bekehrt sich und dann wird er gleich verkehrt nach der Bekehrung. Bekehrung ist ein Vorgang des Herzens, Veränderung der Sinne, Veränderung des Denkens. Meines Lebenswandels, ich gehe plötzlich in eine ganz andere Richtung. Plötzlich, die Welt bedeutet mir gar nichts. Ich achte alles für Kot. Habe einen anderen Lebensstil, eine ganz andere Lebensphilosophie, eine ganz andere Theologie. Alles, was ich bisher wusste vom lieben Gott, ist alles Stroh. Wer nicht in die Nachfolge Jesu kommt, dem bringt Jesus nichts, meine Lieben. Dem bringt die Heilung nichts, dem bringt die Predigt nichts, dem bringt gar nichts. Die ganze Gesundbeterei wird ihm nichts bringen, wer nicht in die Nachfolge kommt. Aber wie kommt man in die Nachfolge? Weißt du, wenn du nicht in die Nachfolge kommst, ist alles Quatsch und Zeitverschwendung. Bleib lieber im Bett, hast mehr davon. Weißt du, du handelst dir nur unnötigen Ärger. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, du kriegst den Teufel im Pelz. Also, weißt du, ich rede die Wahrheit. Du glaubst es gar nicht. Weißt du, der Teufel sagt, was, du wolltest mir weglaufen? Und dann geht es dir schlimmer als vorher. Als die Israeliten zu Pharao gingen und sagten, wir wollen in die Wüste gehen, mal Gott anbeten, dann sagte er, pass auf, jetzt müsst ihr Stroh selber sammeln. Ich gebe euch keinen Stroh mehr. Verstehst du? Der Druck wurde größer. Wenn du dich bekehrst und mal Gott erlebst in irgendwelcher Art und Weise, da wird der Teufel böse, denn du gehst zur Konkurrenz. Und der Druck wird größer und größer. Wer sich nur bekehrt und nicht auf dem neuen Weg weitermacht, bei dem ist der Teufel los. Ich sag dir die Wahrheit. Und wenn bei dir gerade der Teufel los ist, dann wundere dich nicht. Dann frag dich, Herr, bin ich konsequent? Bin ich kompromisslos? Denn mit dem wird es schlimmer als vorher. Und du wirst kaum Erfolge haben. Weißt du, wie heißt es in der Bibel, wenn die Dämonen ausgefahren sind aus dem Haus und als draußen nicht bewohnt wird, wird es siebenmal schlimmer wie vorher. Da kommen die ganzen Geister wieder retour. Nach einer Operation braucht der Mensch Therapie, Betreuung und Behandlung. Weitere Behandlung, weißt du. Jetzt geht es, jetzt beten wir den Herrn nach der Operation, nach dem Ende. Aber was machen viele Christen? Statt Umkehr, die rennen hin und her, suchen religiöse Unterhaltung. Da ein Rimmedimme und dort ein Rimmedimme. Nur weiter nach Abwechslung. In aller Liebe. Wenn du mit dem Heiland gehst, es wird dir nicht langweilig, glaube ich das. Da hast du genug Kämpfe. Weißt du, der Heilige Geist bringt dich zur Veränderung, zum Wechsel. Geh in die richtige Richtung und mach nicht nur einen frommen Leerlauf. Da mal ein bisschen, dort mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Ich sag dir, da tauchen dir noch mehr Probleme, wie du vorher gehabt hast. Mach eine ganze Sache mit dem Heiland, geh aufs Ganze und du kannst es testen. Und ich sag dir, wir noch ganz schnell, ich habe noch ein paar Augenblicke Zeit. Weißt du, am Geld scheiden sich die Geister. Bringt dem Herrn den Zehnten. Bringt dem Herrn den Zehnten, und zwar ganz. Da, wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Ich fordere dich nicht jetzt auf und ich bettle nicht nach Geld. Aber gib den Zehnten und so wirst du gesegnet werden, heißt es in der Bibel. Und die Fenster des Himmels werden aufgetan. Viele sind nur intellektuell bekehrt, aber nicht finanziell. Du hast etwas. Ich rede aus persönlicher Erfahrung. Weißt du, ich weiß, was es bedeutet, Gott zu bestehlen, zu belügen. Als junger Bursch habe ich ständig gemacht, immer so aufgeschoben, am Monatsende. Inzwischen mache ich am Monatsanfang. Halleluja. Verstehst du? Und manchmal bleibt für mich nichts mehr übrig, verstehst du? Am Anfang. Aber weißt du, wenn du das tust, machst du eine persönliche Erfahrung. Und mein Thema ist, es lohnt sich, Gott zu erleben. Dann hast du, weißt du, wenn du das nicht tust, die ganze Sache, dann hast du eine Panne nach der anderen. Ein Unfall nach dem anderen. Ein Ärger nach dem anderen. Eine Krankheit nach der anderen. Verstehst du? In der Bibel heißt es, und ich werde den Fresser fernhalten. Aber wenn du das nicht tust, dann kommen 100 andere Fresser. Malachi 3, lies mal das nach. Wenn du Gott bestiehlst, dann hast du eine Beschwerde nach der anderen. Ein Verlust nach dem anderen. Da wirst du überfallen, ausgeraubt, da schwinden dir die Kräfte, wirst ohnmächtig, da haut's dich um, hast eine Schwierigkeit nach der anderen. Gott braucht nicht das Geld, Gott ist reich genug, er sagt, mein ist Gold und Silber. Aber was Gott will, uns testen, der Zehnte ist das Mindeste, Brüder und Schwestern. Und es ist das Kriterium der Umkehr. Am Geld sieht man, was Umkehr ist. Schau den Zachäus an, der bekehrt sich. Und dann kommt der Herr und sagt, ich gebe den Armen und ich mache das und ich mache das. Ich zahle alles zurück und die Hälfte gebe ich den Armen. Weißt du, bei dem ist Bekehrung. Am Geld scheiden sich die Geister. Zachäus lässt sich seine Bekehrung was kosten. Die Frage ist, was kostet dir deine Bekehrung? Weißt du, was gibst du vorher auf? Jesus hat zum reichen Jüngling gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und komm und folge mir nach. Auch wieder so Geldgeschäfte. Paulus sagt, ich achte alles für Kot, alles für Dreck, ich habe alles aufgegeben. Mein Beruf, meine Karriere. Er hätte Doktor der Theologie, Professor werden können, was weiß ich alles. Er hätte der Nachfolger werden können von Gamaliel und Hillel, von diesen großen Lehrer Israels. Aber genau da ist das, was der Teufel will. Er will, dass du nicht die Wahrheit hörst, dass ja alles nicht so persönlich genommen wird. Du, wenn du Jesus nachfolgst, musst viel mehr persönlich nehmen, die Dinge. Der Teufel will, dass niemand dir zu nahe tritt. Also darüber spricht man nicht. Ich kam nach Stuttgart als junger Pastor und dann habe ich gesagt, wir nehmen Kollekte auf. Ich ließ den Beutel durchgehen durch die Reihe. Dann sagt der Bruder, man tut es, das gehört nicht im Haus Gottes. Entweder hat man Geld oder man hat kein Geld, man redet nicht vom Geld. Ich habe gesagt, doch, ich muss die Miete bezahlen, ich muss Strom bezahlen, ich muss das und das. Verstehst? Und dann stirbt der Mann und ich löse seine Wohnung auf. Und als ich den Schrank abbaue, hinterm Schrank finde ich 70.000 D-Mark, die alles dem lieben Gott bestohlen hat. Und weißt du, was ich machen musste? Ich musste das Geld dem Amt abgeben. Verstehst? Gott hat er nicht gegeben, aber das Amt hat es kassiert. In aller Liebe. Weißt du, der Teufel will nur abhalten, dass du dich nicht richtig bekehrst, dass du büßt und was weiß ich, Magengeschwüre bekommst oder sonst was. Nein, Gott will, dass du richtig zu Hause aufräumst. Total. Und dann geht's weiter. Mit einem unerlösten Leben wirst du Haufen Probleme bekommen. Löse dich. Und setz Gott an erster Stelle in deinem Leben. Ist so einfach, so simpel. Gott, du kommst zuerst. Du kommst zuerst. Und du wirst merken, dieses Leben ist dann nicht mehr schwer. Und ich bin erstaunt und verblüfft. Weißt du, wie Gott dann einen finanziell unterstützt, wer einem unter die Arme greift, ach, da kaufe ich was Billiges da irgendwo, verstehst du? Das ist genauso gut wie das Teure. Und Wissenschaftler haben getestet, also die gleiche Stiefelsorte, das habe ich gelesen, diesen Bericht. Weißt du, ein paar D-Mark teurer und dann die billigen Stiefel und beide sind aus der gleichen Fabrik, die gleiche Sorte, alles gleich, aber nur die einen sind teuer und die Leute haben die teuren gekauft und die billigen, na, das ist nichts wert, verstehst du, wenn es billig ist, taugt nichts. Gott weiß, wer dich finanzieren soll und kann, nur nebenbei. Räume auf in deinem Leben. Weißt du, da gibt es noch so viele offene Rechnungen. Denk drüber nach. Weißt du, und die musst du selber bezahlen. Jesus hat dir alles vergeben. Der verlorene Sohn kam nach Hause und dann sagte, Papa, ich möchte Tagelöhner bei dir sein. Und das ist der Rahmen, wo unsere Umkehr stattfindet. Noch ganz schnell etwas. Paulus wird in Philippi gefangen, wird ausgepeitscht, wird ins Gefängnis gesteckt. Und dann nachts, als sie loben und preisen den Herrn, gibt es ein Erdbeben und der Kerkermeister bekehrt sich. Weißt du, und jetzt pass auf, was ist Bekehrung? Der Kerkermeister bekehrt. Und wir nehmen gerne diesen Spruch, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Das wollen alle wahrhaben. Aber das ist halt eine Konsequenz. Weißt du, damit dein Haus gerettet wird, der Glaube an Jesus ist eine radikale Umkehr, eine Lebenswende. Was muss ich tun? Und dann nehmen sie auf, diese beiden Brüder, gibt zu essen und so weiter, wäscht ihre Wunden. Okay, das ist alles schön und gut, das ist Wiedergutmachung. Aber das ist doch nicht alles. Gott geht mit dir nur so weit, wie du mit ihm mitgehen willst. Verstehst du mal Apostelgeschichte 16? Schau diese Geschichte von dem Kerkermeister. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas in sein Haus. Noch in derselben Stunde wusch er ihre Wunden. Alles wunderbar. Aber anschließend Und anschließend ließ er sich und sein Haus taufen. Und dann führten sie die beiden in der Wohnung, bewirten sie. Und sie alle waren so glücklich, dass sie zum Glauben gekommen waren. Bitte hör nicht auf zu lesen. Und dann heißt es, und dann muss er für diese beiden beim obersten Stadtrat sorgen und sich einsetzen als Gefängniswärter, dass sie aus der Stadt frei rauskommen, dass niemand was antut. Und dann sagt Paulus, oder der Kerkermeister sagt dann, wenn Paulus, ich habe den Befehl, dich aus der Stadt rauszuführen, sagt er, nee, mein Bruder. Nee. Weißt du, ich will nicht so heimlich, unbehelligt die Stadt verlassen. Und was macht Paulus? Er lässt nicht locker. Er lässt sich nicht so einfach abfertigen. Weißt du, so billig weg, dass er billig wegkommt. Dann sagt er, Apostelgeschichte 16, Vers 37. Aber Paulus rief den Boten zu, man hat uns ohne Urteil öffentlich ausgepeitscht, obwohl wir römische Bürger sind. Und man hat uns ins Gefängnis geworfen und nun sollen wir heimlich, klammheimlich verschwinden. Denkst du? Nein, die Verantwortlichen in der Stadt, der Bürgermeister muss kommen und uns aus der Stadt begleiten und sich bei uns entschuldigen. Puh. Das ist Umkehr, das ist Sinnesänderung. Die Gerichtsboten sagten es ihren Vorgesetzten, als sie das hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger seien, erschraken sie noch mehr. Und sie kamen selbst und entschuldigten sich und führten die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Du siehst, das ist Umkehr, das ist Sinnesänderung, das ist Wandel. Umkehr hat Konsequenzen. Vergebung ohne Wiedergutmachung ist unbrauchbar. Umkehr ist, legt den ganzen alten Menschen ab und zieht den neuen an, der nach Christus geschaffen ist. Das Zittern verändert niemand. Verstehst du? Der Teufel zittert auch. Weißt du, aber Gott zu verwirklichen, was ist gehört, das zu tun, was die Bibel sagt. Wir sollen einfach das annehmen, was richtig ist. Umkehr ist Sinneswende, Gott erleben, Gott lieben von ganzem Herzen. Das, was du vorher gehasst hast, das liebst du doppelt. Und deshalb, die Leute, die Gott zuerst verfolgt haben, Gott gehasst haben, die werden die größten Eiferer für den Herrn. Die haben die Bekehrung erlebt. Die größten Eiferer. Und wenn das nicht passiert, werden wir verstockt wie Pharao, dann müssen 10 Plagen über unser Leben kommen, bis wir endlich kapieren jetzt. Verstehst du? Gott ist Gott. Die meisten religiösen Menschen sind verstockt. Sie glauben und sie denken, sie machen alles schon richtig und gut. Aber sie müssen zuerst einmal innen drin aufräumen, Platz machen. Glaube ist, dass wir innen drin Ordnung machen. Viele Menschen glauben, andere müssen sich bekehren. Jetzt müssen wir für Erweckung beten. Für Bekehrung, Weltevangelisation. Nein, wir müssen zuerst mal erweckt werden. Wir müssen uns richtig bekehren. Zuerst selbst mal richtig mit Gott in Ordnung kommen. Die Pharisäer glaubten, sie sind in Ordnung aufgrund der Abstammung. Ich habe ja gelesen beim Paulus, ich bin ein echter Israelit. Du musst den falschen Zug verlassen. Weißt du, wenn du im falschen Zug bist, alles, was du machst, ist richtig. Du isst und so weiter, aber du bist in die falsche Richtung. Zug wechseln, das ist es. Anstatt weg von Gott, hin zu Gott. Das Rechte tun. Es nützt nichts, wenn wir unser Glauben da, was weiß ich, verwirklichen und beten und loben und danken und preisen und hüpfen und tanzen, was weiß ich, und geben. Aber wir sitzen im falschen Dampfer. Da nützen die ganzen frommen Aktivitäten nicht. Und dann wirst du eines Tages hören, wenn du kommst zum Heiland, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan. Und der Herr wird sagen, ich kenne dich, wo kommt ihr her? Verstehst du, da werden wir diese Schreckensbotschaft hören. Ich war im falschen Dampfer, bei der falschen Firma beschäftigt, habe mit dem falschen Herrn gedient, in die falsche Richtung gekämpft, statt für Gott, gegen Gott. Du kennst ja diese Geschichte und mit der Geschichte schließe ich. Ich habe schon mal diese Geschichte erzählt. Da weiß ich nicht, wo ich das gelesen habe oder selber erfunden habe. Und wie auch immer, da ist ein Ritter irgendwo im Süden, der hat gekämpft und kommt nach Hause mit verbeulter Rüstung und sagt, mein Herr,
Ich habe für dich gekämpft, mein Leben hingegeben und geopfert. Dann sagt der Herr, wo hast du gekämpft? Im Süden. Dann sagt der Herr, mein Herr, aber ich habe keine Feinde im Süden. Dann sagt er, jetzt hast du welche. Verstehst du? In die falsche Richtung. Und wir wundern uns, wenn wir dem Herrn Probleme machen, Not machen, weil wir in die falsche Richtung kämpfen, im falschen Zug sitzen. Lieber Heiland, hilf uns, dass wir auf den richtigen Dampfer kommen, dass wir dir begegnen, Herr Jesus, wie Paulus in Damaskus begegnet ist. Jesus, du bist es. Oh, ich kann es nicht fassen, nicht glauben. Was für ein Schock muss für diesen Mann gewesen sein. Aber der hat kehrt gemacht, hat Gott erlebt, hat Jesus gesehen, hat Jesus gehört. Und in der Stadt ließ er sich sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Danke, Herr Jesus, für die Botschaft, die wir auch heute hören durften. Herr, schenk uns allen, schenk meinen Hörern weit und breit hier in diesem Land, dass sie eine echte Bekehrung erleben. So wie der Zachäus und so wie viele andere Menschen mit Gott, dass sie sagen können, ich vergesse, was da hinten ist. Es ist alles vorbei. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.